Berlin mit Kind und Kegel. Kiez und Kids. Der Flux FM Familienpodcast für Berlin. Edition Mitte.
Hey, ich bin Jonna und mir geht es nach Berlin-Mitte. Der Bezirk platzt langsam aus allen Nähten. Zwischen 2010 und 2020 wuchs die Bevölkerung hier um über 17%, darunter 35.247 Familien. Das ist echt eine Menge. Vom Tierpark über das Regierungsviertel bis zum afrikanischen Viertel im Wedding. Die Lebensrealitäten in diesem Bezirk unterscheiden sich stark. Doch überall leben Familien und die meisten haben wenig Platz.
Generell ist es halt in den letzten Jahren so, dass die Fläche, die den Familien zur Verfügung steht, immer kleiner wird. Und das ist natürlich in Mitte ganz extrem.
Das ist Anna Brack, Architektin und Innengestalterin. Früher hat sie Häuser geplant, heute hilft sie Familien mit Platzmangel mehr aus ihrem Wohnraum rauszuholen. Auf die Idee kam sie durch einen spontanen Auftrag.
Dann habe ich die Anfrage bekommen tatsächlich von einer Familie, die hatten einen Raum und drei Töchter. Und die brauchten jetzt eine intelligente Lösung und da habe ich dann mein erstes Projekt gestartet. Und dann kam auch tatsächlich so über Mund-zu-Mund-Propaganda immer mehr Anfragen. Dann habe ich eben gemerkt, dass der Druck ziemlich groß ist und habe mich dann darauf spezialisiert.
Ihre KundInnen sind meistens Familien mit kleinen Kindern, die mehr Rückzugsorte brauchen. Um das Raumproblem zu lockern, regt Anna zum Umdenken an. Anstatt nur Räume zu sehen, unterteilt sie den Raum in Zonen. Heißt, aus einem Raum können Zonen zum Schlafen, Arbeiten und Entspannen werden. Dafür muss umgebaut werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass viele Familien, die auf dich zukommen, ja in einer Mietwohnung leben. Wie sehen denn da die Lösungsansätze aus? Also muss man eine Wand reinziehen oder sind das eher so kleine Vorhänge, die man ganz easy beim Auszug wieder abnehmen kann?
Genau, das ist auch so ein bisschen eine erste Frage, die ich stelle. Braucht ihr wirklich Schallschutz oder reicht eine visuelle Trennung? Das ist genau das Problem, was du ansprichst in Mietwohnungen. Es ist oft nicht gegeben, dass man jetzt so einen Schallschutz herstellen kann, so einfach. Und da bieten sich dann eben eher visuelle Abtrennungen an, wie Vorhänge oder mobile Raumtrenner. Tatsächlich auch bei größeren Räumen kann man auch mobile Boxen planen, ne, die man dann verschieben kann. Es gibt natürlich Systemtrennwände oder Falltürbeschläge, mit denen man arbeiten kann, die sich dann wie so eine Ziehharmonika falten. Oder inzwischen gibt es eben auch ganz coole Steine, also Holzbausteine, die man aufeinander stapeln kann, die man auch wieder rückbauen kann. Weil das ist eben ganz wichtig in der Mietwohnung, dass du da nichts machst, wo du in die Bausubstanz eingreifst.
Immer mehr InnenarchitektInnen spezialisieren sich auf dem Gebiet. Das liegt am steigenden Bedarf, denn Wohnraum wird immer teurer, die angebotenen Wohnungen immer kleiner. InvestorInnen planen immer weniger Platz pro Person ein. Auf wie viel Quadratmeter wohnt ihr denn? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. In Mitte sieht es besonders mies aus. Hier wohnt ein 4-Personen-Haushalt auf durchschnittlich 56,2 Quadratmetern. Das ist wenig.
Wirklich sehr wenig, ja, das stimmt.
Ephraim Gothe ist Bezirksstadtrat in Berlin-Mitte und zuständig für den Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Facility Management. Mit ihm habe ich mich zusammengesetzt, um zu schauen, was der Bezirk für Familien leistet und zukünftig leisten will. Ein guter Opener für das Gespräch ist der kürzlich erschienene Familienbericht des Berliner Beirats für Familienfragen. Auf Platz 1 der größten Probleme für Familien steht Wohnraummangel. Alleinerziehende können sich kaum die Miete leisten. Die Wohnungen sind zu klein. Ja. Wie sehen Sie das?
Das ist absolut der richtige Punkt. Das ist eines der stärksten Probleme, die wir in Berlin haben. Wohnraum zu schaffen, weiteren neuen Wohnraum zu schaffen, der auch familientauglich ist oder auf jeden Fall tauglich ist für breite Schichten der Bevölkerung, was einfach das Geld angeht. Wir sehen eine Zuspitzung gerade in den zentralen Bezirken, dass dort Wohnungen eben auch von Leuten in Anspruch genommen wird, was man ihnen auch überhaupt nicht übel nehmen kann, die viel Geld verdienen. Und das wissen die Vermieter, die wissen, dass sie am Markt sehr viel bekommen können. Das merkt man schon. Ne? Und was ja auf jeden Fall auffällig ist in den letzten Jahren, ist, dass die Fluktuation deshalb, weil es so schwierig ist, sich eine neue Wohnung zu besorgen, unheimlich runtergegangen ist. Das heißt, die Leute, die eine Wohnung haben, die zu ihren Lebensverhältnissen passt, die werden die auch versuchen, nicht aufzugeben. Deshalb ist zum Beispiel die Fluktuation bei den Wohnungsbaugesellschaften des Landes von ehemals 6% pro Jahr, wo also 6% der Wohnungen jährlich gekündigt wurden aus irgendwelchen Gründen und dann neu vermietet werden konnten, das ist auf 1,5% gesunken. Ja? Also auch die Wohnungsbaugesellschaften sagen, sie können nur wenige Leute onboarden, weil einfach die Wohnungen, wenn die mal vermietet sind, dann auch vermietet bleiben und wenig bewegen.
Okay, also wir ziehen zu wenig um, bleiben tendenziell zu lange in unseren Mietverträgen und sorgen damit für Stillstand auf dem Mietmarkt. Heißt es dann, wir müssen öfter mal unsere Segel streichen und raus?
Nein, man könnte es ja auch keinem verdenken, dass er eine Wohnung nicht wiederhergibt. Einfach in dem Wissen, dass es für diese Person oder diesen Haushalt sehr schwierig wäre, eine vergleichbar günstige Wohnung zu bekommen. Man kann da vielleicht nochmal daran erinnern, wie das in den 90er Jahren war. Da war das überhaupt kein Thema. Wenn es da zum Beispiel eine Eigenbedarfskündigung gab, und die gab es damals auch schon, dann hat man gesagt, naja, okay, gut, dann gehe ich eben halt raus in der Wohnung. Ich wollte sowieso eine größere Wohnung haben, die werde ich mir jetzt mal suchen. Und heute, wenn es heute eine Eigenbedarfskündigung gibt, weil eine Wohnung eben einzeln verkauft wurde und der neue Eigentümer dann anklopft und sagt, hier bin ich und ich brauche die Wohnung selber, mein Sohn zum Studieren nach Berlin geht, dann ist das für die Leute, die da drin wohnen, eine existenzielle Bedrohung, weil die wissen, das ist ganz schwierig, eine vergleichbar günstige Wohnung wieder zu bekommen.
Oder es gibt sie erst gar nicht. Also wenn ich mich jetzt so umgehört habe, besonders auch in Mitte, wo das Mieten so beschrieben wird, extra klein, super teuer und möbliert, so wird da vermietet. Das ist ziemlich unattraktiv für Familien. Also da wohnen dann Leute zusammen, die vielleicht mal in der Studienzeit zusammengezogen sind in eine Wohnung. Dann kommt das erste Kind dazu, da passt's noch. Und dann kommt das zweite Kind dazu und es funktioniert nicht mehr. Dadurch sind viele Menschen dazu gezwungen, rauszuziehen. Gibt es da bestimmte Dinge, die der Bezirk Mitte plant oder schon macht, um irgendwie den Bezirk trotzdem attraktiv für Familien zu gestalten, die nicht exorbitant viel verdienen?
Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das möblierte Wohnen und das Wohnen auf Zeit. Das ist etwas, was um sich greift und zwar auch einfach aus dem Grund, weil die Eigentümer dieser Wohnung damit mehr Geld verdienen können. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist schon einfach die Suche nach weiteren Geldquellen als Eigentümer von Häusern und von Wohnungen. Das ist ein Trend, der wirklich in die falsche Richtung geht. Und deshalb ist es so, dass sich die Berliner Bezirke gerade vor kurzem in zwei Konferenzen darauf verständigt haben, dass wir sagen, in Milieuschutzgebieten, und davon hat der Bezirk Mitte viele, die Hälfte der Bewohner von Mitte wohnt in Milieuschutzgebieten in Mitte, dass wir dort versuchen wollen, die Umwandlung von normalen Wohnungen in mobile Wohnungen oder in Wohnen auf Zeit, dass wir das nicht mehr zulassen und sagen, das ist eine Änderung der Nutzung, die genehmigungsbedürftig ist in Milieuschutzgebieten und diese Genehmigung erteilen wir nicht, weil wir wissen, dass das dazu führt, dass die Bevölkerungsschichten, die hier eigentlich wohnen, dadurch verdrängt werden. Der Senat hat uns dazu auch schon Unterstützung zugesagt. Es ist auch im Koalitionsvertrag des Bundes ein Satz, der in diese Richtung geht, der mit Leben erfüllt werden muss. Das ist eines der ganz großen, wichtigen Themen, dass wir das in den Griff kriegen.
Wer sich jetzt denkt, hört sich ja ganz gut an, wann geht es denn damit los? Einen festen Zeitplan gibt es leider noch nicht. Neukölln hat damit schon angefangen. Mitte will demnächst folgen. Auch wenn es mit bezahlbarem Wohnraum schwierig aussieht, gibt es eins in Mitte en masse. Büroflächen. Kann man die nicht einfach umfunktionieren?
Das unterstützen wir von Herzen, wenn das möglich ist. Und zwar ist es tatsächlich so, dass der Büroflächenmarkt in Berlin sich gerade sehr entspannt. Es gibt mittlerweile in Berlin 1,5 Millionen Quadratmeter leerstehenden Büroraum, wo es eine wunderbare Sache wäre, wenn die Eigentümer die Initiative ergreifen, das Haus so umzubauen, dass da auch Wohnungen eingebaut werden. Das ist für Besitzer von Büroimmobilien aber ein schwerer Schritt, weil das Verdienen von Geld mit Büroflächen relativ viel einfacher ist als mit Wohnungen. Man hat da dann Gewerbemietverträge, die sind einfach zu kündigen. Man hat höhere Margen, was die Miete angeht. Das ist eigentlich ein leichtes Geschäft, damit relativ viel Geld zu verdienen. Das Umstellen auf Wohnungen bedeutet erstens, dass man das Haus wirklich umbauen muss. Man braucht dann mehr Treppenhäuser, mehr Stränge für Bäder, die es in Bürogebäuden normalerweise nicht gibt. Das heißt, man muss richtig investieren. Und muss dann darauf sich einlassen, dass es Wohnungsmietverträge werden, die eben dann schwerer kündbar sind als Gewerbemietverträge. Also das ist für einen Besitzer einer solchen Immobilie ein echter Rückschritt, quasi eine Selbsteinschränkung. Aber wir setzen darauf, dass das vielen Büroimmobilienbesitzern auch zunehmend klar wird, dass sie mit ihrer Büroimmobilie nicht mehr am Markt mithalten können, weil viele Nachfrager bei Büroflächen eben auf moderne Büroflächen setzen, die so einfach eben auch nicht herzustellen sind. Und sie setzen auch irgendwie Wert auf gute Lager. Ja, das sind die wirklich zentralen Linien und nicht in irgendeiner B-Lage, wie man dann so sagt. Wobei auch hier wieder Mitte den Nachteil hat, dass es hier sehr viele gute Lagen gibt. Ne? Also der Büroleerstand, der ist eher in peripheren Bezirken, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch noch stärker unterstützt werden muss, Anreize zu geben, Büros in Wohnungen umzubauen. Und es ist nicht nur so, dass es jetzt schon einen großen Leerstand gibt bei Büroflächen. In Mitte schwankt er so zwischen 6% und 12%, je nach Stadtteil. Der Wohnungsleerstand steht bei 0,3%, also es ist fast nicht messbar.
0,3% sind echt mau. Dazu kommt, dass 1,5 Millionen Quadratmeter Bürofläche neu im Bau sind. Falls euch auch andere Bezirke wie zum Beispiel Reinickendorf interessieren, dann hört doch auch in unsere vorherigen Folgen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
Kiez und Kids. Berlin mit Kind und Kegel.
Platzmangel betrifft viele. 2023 lebten in Deutschland etwa 9,6 Millionen Menschen in einer überbelegten Wohnung. Heißt, dem Haushalt stehen im Verhältnis zur Personenzahl zu wenig Zimmer zur Verfügung. Resultat ist dann zum Beispiel, dass jemand im Wohnzimmer auch sein Schlafzimmer hat, drei oder mehr Kinder sich ein Zimmer teilen müssen oder ein Bruder und eine Schwester beide im Teenageralter ein gemeinsames Zimmer haben. Am stärksten davon betroffen sind Alleinerziehende, Einkommensschwache und Menschen mit Migrationshintergrund. Die psychologischen Auswirkungen lasse ich mir von Dr. Antje Flade einordnen. Welche Auswirkungen hat Platzmangel auf eine Familie?
Das ist eine sehr, sehr pauschale Frage natürlich, weil es immer auch darauf ankommt, ob das eine Dauerlösung ist oder nur vorübergehend. Ob man also froh ist, dass man überhaupt in der Stadt was gefunden hat. Es macht mit der Familie eigentlich insofern nicht so sehr viel, wenn die Familie sich darauf einstellt und ihr Anspruchsniveau unglaublich runterschraubt.
Es kommt also aufs Mindset an. Okay, als Elternteil bekommt man sich den Platzmangel bestimmt auch irgendwie schön gedacht. Aber bei meiner 13-jährigen Tochter oder bei meinem 9-jährigen Sohn sieht das ja ein bisschen anders aus. Ich weiß nicht, ob die sich dann da auch so rein denken können. Die fühlen es ja eher, oder?
Natürlich können die sich da reindenken. Die wachsen ja unter bestimmten Bedingungen auf und kriegen mit, ob man irgendwie sich damit begnügen muss. Und was heißt begnügen muss? Ich meine, da ist auch Kreativität gefragt. Man kann aus einem kleinen Raum als Jugendlicher ziemlich viel machen, weil man einfach das Gefühl hat, das ist mein Raum und das ist am allerwichtigsten.
Guter Stichpunkt, Rückzugsorte. Wie wichtig sind die?
Also bei Kleinkindern ist noch nicht das Bedürfnis, dass sie sagen, ich brauche Rückzug. Das fängt so mit dem Schulalter ja an. Und es ist dann ja auch sinnvoll, dass man einfach einen Raum braucht, wo man in Ruhe irgendwie seine Schularbeiten machen kann. Aber ganz intensiv ist dieses Verlangen nach Rückzug natürlich, wenn man ins Jugendalter kommt. Und da ist es immer die Frage, ist die Wohnung so geeignet, dass ich da irgendwo einen etwas größeren Raum so aufteilen kann, dass jeder seine Ecke kriegt, dass es so eine Art quasi Rückzugsraum ist. Wenn das machbar ist, dann ist das wunderbar. Dann kann man sagen, wir haben zwar nicht vollkommen getrennte Räume, aber wir haben getrennte Raumteile. Das ist immerhin, eine Lösung ist es nicht, aber es mildert so den Druck und man sagt, hier, das ist meine Ecke und da kann ich machen, was ich will, da kann ich meine Poster aufhängen oder auch nicht, genau wie ich das möchte. Also das ist ja meistens möglich, dass man sowas noch irgendwie hinkriegt und sei es, dass man Bücherregale in die Mitte stellt.
Außerdem ist die Wohnung auch nicht der einzige Ort, an dem wir uns aufhalten, sagt Dr. Antje Flade. Bei den Kids kommen zum Beispiel Kita, Schule, Sportplätze oder der Park vor der Haustür dazu. Für die Eltern das Lieblingscafé um die Ecke, der Arbeitsplatz oder auch ein ausgiebiger Spaziergang. Der kann natürlich auch mit der ganzen Familie passieren. Kreativität ist auf jeden Fall gefragt. Da kommt Nele Gräber ins Spiel. Sie ist bildende Künstlerin und Gründerin von Vorhang Kunst. Durch Zufall ist sie Leiterin eines Workshops für Familien mit wenig Platz geworden. Nimm uns mal kurz mit in den Workshop. Also muss dann viel Neues gekauft, aussortiert werden? Kann ich da hinkommen, wenn ich handwerklich gar nicht begabt bin? Kommt dann jemand zu mir nach Hause? Wie geht's weiter?
Also der Workshop ist tatsächlich eher so aufgebaut, dass es eine Hilfe zur Selbsthilfe ist. Das heißt, es kommen Leute, die sind handwerklich begabt und haben ein großes Interesse daran, selber was machen zu können. Es kann aber genauso sein, dass man in dem Workshop rausfindet, aha, wir wollen eine grundlegendere Veränderung und dann müssen wir da jetzt doch mit einer Architektin, mit einem Architekten sprechen oder uns was bauen lassen an individuellen Einbaumöbeln. Das ist total individuell und kann total zu unterschiedlichen Outcomes führen und das ist auch das Gute dran. Das Angebot, was es da gibt, ist einfach ein ganz niedrigschwelliges. Es ist total kostengünstig und was wir nutzen, ist das Wissen der Gruppe. Es geht um diese Synergieeffekte und darum, dass man sich erstmal die Zeit nimmt, sich damit auseinanderzusetzen, was ist Sache, was kann man machen. Und viele haben einfach auch danach das Gefühl von, ich bin gar nicht alleine. Es geht ganz, ganz, ganz vielen so. Es ist auch nichts, wofür man sich schämen müsste, dass man jetzt weniger Raum hat und dass es enger ist. Wenn ein kleiner Wohnraum gut genutzt wird und toll eingerichtet ist, wird man das als genauso entlastend empfinden und als genauso sein Zuhause wie alles andere.
Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, haben mein Bruder und ich uns damals auch eine Zeit lang ein Kinderzimmer geteilt. Als kleine Schwester habe ich die Zeit sehr positiv in Erinnerung. Ich glaube, das hat uns nochmal zusammengeschweißt, aber trotzdem war es bei 7 Jahren Altersunterschied irgendwann doch sehr gut, dass wir in eine größere Wohnung gezogen sind. Die Möglichkeit haben nur viele leider nicht. Deshalb habe ich Nele gefragt, ob sie uns ein paar universelle Tipps für kleine Wohnungen geben kann.
Ein wirklich brennendes Thema ist Chaos. Das heißt, ein Tipp wäre, immer wieder auszumisten, regelmäßig sich anzuschauen, was hat man und was braucht man davon nicht mehr. Gerade bei Kindern, die wachsen aus vielem raus, ob das Klamotten sind oder Spielsachen. Das muss man regelmäßig machen. Das kann man 1 bis 2 Mal im Jahr ruhig tun und durch die Dinge durchgehen. Und man kann Kinder super motivieren, indem man sagt, komm, wir machen einen Flohmarkt. Dann sind sie wirklich echt schnell auch dabei und räumen mit aus. Dann würde ich sagen, die Höhe nutzen, die Höhe der Räume. Also wir sind in Berlin ja sowieso sehr prädestiniert. Viele haben Altbauwohnungen mit irgendwie über 3 Meter hohen Decken. Wenn man Regale, Schränke bis unter die Decke baut, dann hat man insgesamt ein viel freieres Raumgefühl. Also dieses Enge, gerade in kleinen Räumen, entsteht viel auch dadurch, dass man überall was an der Wand hat. Wenn man das aber stapelt oder zusammenfasst und sagt, es gibt einfach eine Wand, die wird zum Beispiel auch über der Tür komplett mit Regalen oder mit Schränken umfasst. Das kann man zum einen so schön aussehend machen, wenn es einfach eine Front hat, die einheitlich ist in einer Farbe. Dann nimmt man das nicht als was Unruhiges und Verkleinerndes wahr, sondern es wird eigentlich Teil des Raumes. Oder man hat ein chaotisches Regalsystem dahinter, was vielleicht auch nicht zusammenpasst, macht aber einen Vorhang davor. Dadurch ist der Raum nachher zwar eine bisschen kleine, verkleinerte Einheit, wirkt aber viel, viel ruhiger und viel stimmiger in sich. Und man hat nicht permanent was, was das Auge reizt und was so eine Unruhe reinbringt. Dann gibt es noch eine Sache, die ich total gerne selber habe in all meinen Wohnungen und allen nur dazu raten kann, das zu machen, sind Stauräume in Fluren. Also wir haben ja jetzt meistens nicht mehr irgendwelche Dachböden, wo wir noch eine Kiste unterbringen können oder kleine Keller, die zu feucht sind, oder dass man da keine Klamotten lagern möchte oder Koffer zum Beispiel. Wenn man über die Haustür oder auch über eine andere Tür im Flur ein Brett anbringt, man bringt einfach eine Leiste rundum an, legt ein Brett drauf, streicht es von unten weiß, da kann man wunderbar relativ große Gegenstände verstauen. Und wenn man davor eine Vorhangschiene anbringt, einen weißen Vorhang hinhängt, dann ist es eigentlich weg. Die Dinge, die sonst immer nur vor den Füßen rumliegen, wo man denkt, oh nein, es nervt mich. Wir haben da zum Beispiel auch Gitarren, die schon seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt wurden. Und wie gesagt, die Koffer.
Übrigens, falls ihr euch von Nele oder Anna vom Anfang der Folge beraten lassen wollt, findet ihr ihre Kontakte in den Shownotes. Ich fasse nochmal zusammen. Wohnraum in Mitte ist rar, aber der Bezirk ist dabei, was zu tun. Es wird auch gebaut und gegen möblierte Vermietung vorgegangen. Hilfe für die eigenen 4 Wände findet ihr in Workshops und es gibt InnenarchitektInnen, die extra auf beengten Wohnraum spezialisiert sind. Eine abschließende Frage an Psychologin Dr. Antje Flade. Heißt mehr Platz, mehr Glück?
Das wäre wunderbar, dann hätte man ja das super Mittel in der Hand, um Leute glücklich zu machen. So einfach ist es, das können Sie sich ja denken, auch nicht. Dann wären ja die Leute, die wahnsinnig viel große Wohnungen haben, die wären ja dann super glücklich. Das sind sie aber meistens gar nicht.
Ja, ich dachte es mir schon fast. Das war's mit meiner Reise nach Mitte. Danke an euch fürs Einschalten und einen riesen Dank an meine InterviewpartnerInnen. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, so verpasst ihr keine weiteren Folgen. Nächstes Mal widmet sich meine Kollegin Zora Alba der Frage, wie sieht es mit Work-Life-Balance aus? Mein Name ist Jonna Battilli, bis zum nächsten Mal.
Kiez und Kids, der FluxFM Familienpodcast für Berlin. Freundlich unterstützt von der Medienanstalt Berlin-Brandenburg. Weitere Infos und Episoden auf fluxfm.de.